Herzlich willkommen zum Podcast Menschenbilder.
Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine versassen einander, ob es ihnen gut gehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Auf Planet B kämpft jeder für sich allein. Totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt. Jetzt fragen Sie sich mal, auf welchem Planet leben wir? Hallo, wir sind Luis und
Milena.
Und wir sind hier heute im Foodstore der Hulden Leo, um unseren Podcast aufzunehmen. Milena, was erwartet uns denn heute?
Also wir haben heute mehrere Themen und das größte Überthema ist eigentlich das neue Menschenbild, quasi ein neuer Realismus. Da starten wir dann mit einem Philosophie-Exkurs, wo wir uns mit Rousseau und Hobbes beschäftigen. Und danach geht es weiter, wie es trotzdem neuen Menschenbild immer noch zu Hass, Vorurteilen und Rassismus kommt. Und auch nochmal neue Ideen für die aufgeklärten Institutionen, anhand auch von Beispielen, die von der ganzen Welt kommen. Nun die erste Fragestellung, da hast du dich auch mit beschäftigt, Luis, nämlich wer hat recht, Hobbes oder Rousseau? Und neigen die Menschen zum Guten oder zum Bösen?
Genau, ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir erklären, wer Hobbes und Rousseau eigentlich waren und was der ihre Ideen waren. Hobbes war ein englischer Lehrer und Philosoph und seine Grundgedanken waren, dass der Mensch von Natur aus schlecht sei und er nahm an, dass die Zivilisation uns vor tierischen Instinkten behüten konnte. In Read Thyself schrieb Hobbes, man solle seine eigenen Ängste und Emotionen studieren und dann erraten, welche Gedanken und Leidenschaften aller anderen Menschen sind. Welches die Gedanken und Leidenschaften aller anderen Menschen sind bei denselben Anlässen. Also hat er sich dann selbst studiert und kam zu folgenden Schlüssen, dass wir früher, als wir noch als Jäger und Sammler gelebt haben, frei waren und tun konnten, was wir wollen. Die Folgen waren aber schrecklich. Das Leben der Menschen in der Natur war nach seinen Worten einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. Die Gründe dafür, der Mensch wird von Angst angetrieben, die Angst vor anderen und vor dem Tod. Und wir sehen uns nach Sicherheit und haben ein ständiges Verlangen nach immer neuer Macht. Das Ergebnis davon sei ein Krieg eines jeden gegen jeden. Aber er meinte auch, dass Anarchie sich eindämmen lässt, indem wir unsere Freiheit aufgeben und in die Hände eines Alleinherrschers legen. Also hat er so die Grundlage für einen Standpunkt gebaut, der millionenfach von Direktoren, Diktatoren, Ministern und Generälen wiederholt werden sollte. Und zwar, gebt uns die Macht, sonst läuft alles schief. Hobbes gegenüber steht Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Er war ein französischer Philosoph, hat 33 Jahre nach ihm gelebt. Genau, und der hat einen ganz anderen Standpunkt vertreten. Der ging nämlich davon aus, dass der Mensch im Inneren gut sei und die Zivilisation ihn verdorben hat. Er meinte, die Zivilisation sei Gift, kein Segen, und dass wir, bevor es die Zivilisation gab, noch stark und gesund waren und mit ihr zynische Egoisten geworden sind. Da hat er auch ein ganz nettes Zitat, schreibt er, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hat und es sich einfallen ließ zu sagen, das ist mein, und so einfältige Leute fand, die das glaubten, wurde zum wahren Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Verbrechen, Kriege, Morde, Leiden und Schrecken würde einer dem Menschengeschlecht erspart haben, hätte er die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinesgleichen zugerufen. Hört ja nicht auf diesen Betrüger, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören, die Erde keinem. Genau. Rousseau lieferte also so die Grundlage für eine Position, die von Anarchisten, Freibeutern, Rebellen und Unruhestiftern millionenfach wiederholt werden sollte. Und zwar, gebt uns die Freiheit, sonst laufen die Dinge schief. Aber jetzt, wer hat also recht? Wir leben jetzt 300 Jahre später als die beiden und haben wahrscheinlich auch eine ganz neue Sicht auf die Dinge, ne? Mit aktueller Forschung. Und zwar, die Wissenschaft geht in Richtung Rousseau. Erstens hat sich herausgestellt, dass Menschen eigentlich Gewalt hassen. Das zeigt sich zum Beispiel in Kriegen, man glaubt es kaum, aber nur 13-18% der Soldaten haben wirklich ihre Gewehre benutzt und auf andere Menschen geschossen in Kriegen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, da wurden Musketen gefunden, die hatten 20 Kugeln drin im Lauf, weil die einfach nur nachgeladen haben und aber nicht geschossen, weil sie es einfach nicht konnten. Genau, aber beide Dichter und Denker gingen davon aus, dass wenn wir uns selbst kennenlernen wollen, müssen wir erst Kenntnis darüber erlangen, wie unsere fernen Vorfahren gelebt haben. Wie sind wir miteinander umgegangen, als wir eben noch Jäger und Sammler waren, bevor die Zivilisation kam. Und auch da weiß man mittlerweile, dass das Leben unserer Vorfahren zusammengehörig, friedlich und gesund verlief. Die Zivilisation mag uns heute auch sehr viel Schönes gebracht haben, das ist aber ein sehr junges Phänomen. Erst in den letzten 200 Jahren haben wir Fortschritte erlebt, die die Schrecken der Zivilisation nämlich beendet haben. Bis 1798, bis zur Französischen Revolution, waren alle Staaten auf Zwangsarbeit errichtet. Die Zivilisation war lange Zeit eine Katastrophe für die meisten Menschen und hießen nichts als Elend für sie und brachte eben auch mit der Niederlassung des Menschen auch die ganzen Krankheiten mit sich, die uns halt bis ins 20. Jahrhundert auch begleitet haben. Genau. Ich habe auch noch was sehr Spannendes rausgefunden, und zwar über den Mensch. Und zwar, der Mensch allein ist ja nicht so krass. Manche denken ja, das sei sozusagen das Endprodukt der Evolution. Aber dem ist ja überhaupt nicht so. Also der Mensch ist weder besonders stark, kann nicht schnell laufen, kann nicht klettern. Also, und wenn es um bloße Gehirnleistung geht, stehen wir auch nicht besser da als unsere Familienmitglieder, pelzigen Familienmitglieder, wie zum Beispiel Orang-Utans oder Schimpansen. Also in Sachen wie Kausalität, Rechnen und so sind Kleinkinder ungefähr auf derselben Ebene wie die Orang-Utans und Schimpansen. Was uns aber unterscheidet, ist unsere Fähigkeit von Social Learning. Wir arbeiten zusammen und lernen voneinander. Wir werden als regelrechte Lernmaschinen geboren und da zeigt sich auch krass, wie dann der Unterschied zwischen der Mensch und Affe dann doch ist. Ne? Menschen haben zudem auch überhaupt kein Pokerface, also wir tragen unsere Emotionen offen zutage. Wir sind die einzigen, die erröten. Unsere Augen sind nicht mit Melanin, enthalten nicht den Stoff Melanin, also sind hell und nicht abgedunkelt. Also da geben wir ganz schöne Einblicke in unsere Emotionen. Aber genau, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so Social Learning, so dass wir das überhaupt so können und tun? Und dazu gibt es eine spannende Studie zur Domestizierung von Füchsen. Und zwar, die ging über sehr, sehr viele Jahre in Sibirien. Da wurden Füchse domestiziert und einfach nur aufgrund ihrer Freundlichkeit selektiert. Und also über Jahre wurden immer nur die Freundlichen rausgezogen und untereinander gepaart. Und letztendlich waren die fast wie Hunde und übel mega nett, mega zutraulich, und in Intelligenztests haben sie viel, viel besser abgeschnitten als die wilden Füchse. Und es ist genauso, Hunde schneiden im Object-Choice-Test viel besser ab als Affen. Und genau, Hunde wurden ja auch domestiziert von Wölfen, also aus Wölfen wurden Hunde. Und damit wurden eben auch ihre Gesichtszüge weicher. Und dasselbe ist tatsächlich auch beim Menschen passiert. Wenn man sich da die Evolution anguckt, wurden unsere Gesichtszüge weiter. Und deshalb gehen Forscher davon aus, dass sich die Menschen selbst domestiziert haben, also dass die freundlichsten Menschen in Zehntausenden von Jahren die meisten Nachkommen gezeugt haben. Also, genau, das war der kleine Philosophie-Exkurs, der zeigt eben, dass Rousseau wahrscheinlich recht hatte und Hobbes eben nicht, dass er ziemlich falsch lag mit seiner tollen Zivilisation. Doch es gibt ja immer noch so Sachen wie Hass, Rassismus und Vorurteilen, auch heute noch in der heutigen Welt. Und damit hast du dich ja beschäftigt, Milena. Genau. Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, genau. Also in dem Zusammenhang ist auch oft das Wort Kontakthypothese gefallen. Und da ist natürlich auch erstmal die Frage, was ist überhaupt damit gemeint und was hat das mit Rassismus, Vorurteilen und Hass zu tun? Und zwar hat sich Gordon Allport gefragt, zwei Fragen gestellt, und zwar, wo kommen Vorurteile her und wie vermeidet man sie? Und da war die eigentlich total solide, einfache Antwort Kontakt. Und zwar ist es auch mittlerweile klar, dass Vorurteile, Hass und Rassismus aus einem Mangel an Kontakt entstehen. Noch zu der Zeit, in der diese Kontakthypothese aufgestellt wurde, haben die meisten Wissenschaftler daran gezweifelt, denn die Theorie wurde als simplifizierend und naiv dargestellt, doch er konnte sie beweisen, Alpert, und hat dabei erstmal das Beispiel von den Rassenunruhen 1943 in Detroit gebracht. Dort war eben Rassismus ein ganz großes Thema. Doch es ist aufgefallen, dass sich Nachbarn, also quasi wenn weiße und schwarze Menschen zusammengelebt haben, sich gegenseitig beschützt haben, sich gegenseitig Zuflucht geworden haben und aufeinander aufgepasst haben. Das Gleiche hat man auch bei den Studenten der Wayne University sehen können. Das war auch eine gemischte Schule. Und dort waren auch am Bloody Monday alle friedlich in der Schule und haben nebeneinander gelernt und sich überhaupt nicht bekriegt und angefeindet. Das gleiche, noch ein drittes Beispiel, waren die weißen und schwarzen Arbeiter in den Kriegsfabriken, die eben auch überhaupt gar keinen Unruhen angestiftet haben, sondern total friedlich nebeneinander gearbeitet haben. Noch dazu zum Thema Rassismus ist auch, also das heißt erstmal, dass dadurch, dass alle so viel Kontakt hatten, eben sie sich nicht angefeindet haben. Und noch dazu zum Thema Rassismus sind Daten der amerikanischen Armee aus dem Zweiten Weltkrieg, die das Ganze stützen, nämlich dass die Anzahl weißer Soldaten mit Abneigung gegen schwarze Soldaten in gemischten Kompanien 9-mal niedriger ist, also schon ein ganzes Stück. Und noch dazu kommt auch die Seefahrt. Es war ein ganz große Aufruhr, als die schwarzen Afrikaner zugelassen wurden zu den größten Reedereien. Und genau, allerdings stellte sich auch heraus, dass umso mehr Fahrten mit gemischter Crew durchgeführt wurden, umso weniger weiße Seeleute Vorurteile hatten. Da gibt es auch eine Statistik, die man dann noch im Buch sehen kann, die das ganz gut veranschaulicht. Allerdings war vor allen Dingen zum Thema Seefahrt der Beweis doch nicht schlüssig. Also da war Alpert auch immer sehr vorsichtig und hat aufgepasst, nicht zu schnell sich zu sicher zu sein. Da gibt es auch noch eine ganz tolle Geschichte über zwei südafrikanische Brüder, die auch mit dem Präsidenten Mandela zusammengeht in dem Buch. Das ist vielleicht auch eine kleine Motivation, das zu lesen, das Buch. Dort kann man noch mal viel besser sehen, was Kontakt dann doch anstellt und wie er gegen Rassismus wirkt und wie er ganze Bürgerkriege auch verhindern kann. Dann wurde auch, also John Alpert war schon tot, als diese Schlussfolgerung gezogen wurde. Doch aus einer Analyse von 515 Studien aus 38 Ländern konnte man herausfinden, dass Kontakt funktioniert und es in der Tat sogar nur wenige Ansätze in der Sozialwissenschaft gibt, für die es mehr Beweise gibt als für die Kontakthypothese, den Kontakt führt zu mehr Vertrauen, mehr Zusammengehörigkeitsgefühl und mehr gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Durch Kontakt kann man auch die Welt mit anderen Augen sehen, was auch hier viele auf der Reise schon merken. Also wir reisen ja um die ganze Welt und kommen in Kontakt mit ganz vielen verschiedenen Menschen auf verschiedenen Kontinenten. Und es hat sich auch hier an Bord schon das Denken verändert. Und umso mehr Geschichten man auch hört, umso mehr Einblicke man bekommt, umso weniger Vorurteile hat man dann doch. Und
ja, ich glaube, da geht es eben darum, auch mal seine Komfortzone zu verlassen und sich ja auch mal eben, ne, aus seiner Bubble rauszubewegen und eben Kontakt mit anderen. Ich kenne das auch zum Beispiel ganz akut von zu Hause aus Deutschland. Ja.
Genau, und dann gibt's ja noch unser drittes Thema, nämlich die aufgeklärten Institutionen wie Demokratie, Rechtsstaat und Wirtschaft, die gehen momentan noch von einem sehr pessimistischen Menschenbild aus. Und da haben wir uns auch gefragt, vor allen Dingen vom Hintergrund, was wir vom Buch erfahren haben, ob das nicht auch anders geht. Und da hat Luis ein Beispiel. Denn wenn man Menschen einfach machen lässt, dann klappt das meistens auch anders. Klappt es hervorragend. Und da gibt es auch ganz tolle Beispiele.
Genau, da gibt es zum Beispiel im wirtschaftlichen Spektrum diesen niederländischen Unternehmer, der heißt Joost de Blok, wurde schon 5-mal als Arbeitgeber des Jahres gewählt und hat unter anderem auch die Albert-Medaille gewonnen, oder sie wurde ihm verliehen, und die hat zuletzt der Typ bekommen vor ihm, der die DNA entschlüsselt hat. Aber warum bekommt ein Unternehmer so eine Medaille zum Beispiel? Und zwar hat er ein Unternehmen mittlerweile mit 14.000 Mitarbeitern gegründet, das heißt Burzog, und da geht es um, also es ist ein Pflegedienstunternehmen, und der hat einfach ganz neue Ideen reingebracht. Und zwar lässt er seine Arbeiter einfach machen, managt überhaupt nicht, lässt die frei arbeiten, sich ihre Arbeitszeiten frei einteilen und ja, geht einfach ganz weit weg von diesem typischen System mit CEO und von oben herab wird das Unternehmen geleitet, sondern ja, lässt einfach die Menschen einfach selbst tun und Eigeninitiative und fördert somit auch ihre eigene Motivation. Und das hat wirklich enorme Vorteile mit sich gebracht. Also die Arbeiter verdienen mehr, sind glücklicher, sind motivierter, und für die Auftragsteller, also die den Pflegedienst beanspruchen, für die ist es auch kostengünstiger. Und ja, es ist eine sehr revolutionäre Idee und eigentlich sehr fern von allen Gewohnheiten, die so herrschen. Das Ganze lässt sich auch im Bildungswesen anwenden. Da gibt es einen Schulleiter und auch Künstler, der heißt Sjef Drammen, und hat eine freie Schule namens Agora gegründet. Da kamen Kinder aus von Hauptschulen und Gymnasien, die einerseits dem Druck nicht gewachsen waren, andererseits auch schon fast wie abgeschrieben galten. Und die können sich dort eben ganz frei entwickeln. Da gibt es nicht typische Lehrpläne oder so, sondern die können frei entscheiden, was sie lernen wollen und in welche Richtung sie gehen wollen. Und auch das klappt ganz hervorragend. Dort gibt es keine Noten, sondern da gibt es so Art Lehrer mit Wissen, und die für die Schüler da sind. Aber was sie letztendlich lernen wollen und aus sich machen, das wird halt in die Hände der Schüler hingelegt. Genau. Wir haben jetzt auch noch ein Beispiel anhand Demokratie. Ist ja auch oft, dass Demokratie und Politik verdrossen, also dass Politikverdrossenheit herrscht in Deutschland. Da gibt es aber auch Beispiele, wie man das mal wirklich Demokratie, dass jeder dabei ist, machen kann. Und dazu hast du ja was rausgesucht, Milena, ne?
Genau, also mich hat das Beispiel auch von der venezolanischen Gemeinde Torres ziemlich beeindruckt. Dort, es war eben eine Stadt im Westen Venezuelas, eine ganz rein, relativ kleine Stadt, die allerdings so ein bisschen von so einer, ich will nicht Bande, aber es wird jetzt als kleine Elite im Buch beschrieben, so seit Jahrhunderten ein bisschen beherrscht wird, wo die Strippen so ein bisschen gezogen werden, wo viel Korruption herrschte, die Menschen unglücklich waren, Ungleichheit herrschte und einfach man jetzt nicht unbedingt so leben wollte. Und dort wurde bei einer Wahl, hat sich ein Bürgermeister zur Wahl gestellt, der eigentlich nur eine Randfigur war, Julio Chavez, der überhaupt nicht mit dem Präsidenten verwandt war, sondern eher so ein bisschen als Unruhestifter galt. Und genau, der hat in der Tat die Wahl gewonnen, auch wenn niemand damit gerechnet hatte. Denn er, sein Leitspruch war so ein bisschen, ich werde Bürgermeister, damit ich die Menschen selber regieren lassen kann. Und das hat er auch in der Tat umgesetzt. Also es hat sehr gut geklappt. Dort entstand einer der größten Bürgerhaushalte, selbst die positiven Veränderungen machten sich in der ganzen Gemeinde bemerkbar. Korruption und Klientelpolitik waren stark zurückgegangen und nicht nur das, sondern auch die Steuergelder und das sind wirklich Millionen von Steuergelder, die werden gemeinsam verwaltet und es wird beschlossen zusammen, was damit gemacht werden kann, wie den Menschen am besten geholfen werden kann, weil eben auch das Denken herrscht, wie kann jemand, der in seinem Büro sitzt mit Klimaanlage den ganzen Tag und überhaupt nicht am Geschehen dran ist, wie kann der am besten entscheiden, was gut für die BürgerInnen ist? Und dort ist eben, sind sie der Meinung, das kann man nicht, und da bin ich auch der Meinung, deshalb wurde eben dieser Bürgerhaushalt ins Leben gerufen und dort fühlen die BürgerInnen sich auch sehr wohl und können sich selber entfalten, und das ist eben eigentlich auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass Demokratie doch klappt, also eine echte Demokratie.
Okay. Genau. Jetzt als nächstes haben wir noch Vicky interviewt und ihr noch ein paar Fragen zum Buch im Grunde gut gestellt. Ja. Hallo. Heute ist der 19.03.2022 und wir sind hier mit Vicky und Milena in der Captain's Lounge für ein Interview. Wollt ihr einmal Hallo sagen?
Hallo.
Hallo.
Genau. Ja, wir wollten uns heute ein bisschen über das Buch im Grunde gut unterhalten. Das hast du ja auch gehört bzw. gelesen zum Teil. Ja. Wie hat das Buch denn deine Sicht auf die Menschen verändert insgesamt?
Schon beim Prolog fesselt einen die Idee dessen, dass, wie das im deutschen Titel ja sagt, dass die Menschen im Grunde gut sind. Das hat meinen Blick ziemlich stark verändert, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil als Geschichtslehrerin, als jemand, der sich jahrelang Geschichte studiert hat und sich dabei meistens damit auseinandergesetzt hat, wie grausam Menschen sein können, ja, denn früher oder später geht es immer um die Kriege der Menschheit, darum, wie gewisse Dinge passieren konnten, und diesbezüglich hat es meinen Blick sehr verändert und ich fand es sehr spannend zu lesen.
Ja, für mich war auch spannend, so wie, also man dachte ja, dass der Mensch früher so als so wilder gelebt hat, aber dass das gar nicht so gestimmt hat, das fand ich sehr, bemerkenswert.
No. Dann haben wir uns auch noch gefragt, was du denn aus dem Buch wirklich in dein Alltagsleben übernommen hast, ob da irgendwie, da sind ja auch am Schluss die 10 Regeln und sowas, ob da irgendwie vielleicht was übernommen wurde.
Ja, ehrlich gesagt muss ich mir die 10 Regeln nochmal angucken. Ich könnte sie jetzt nicht rezitieren, wie das oft so ist. Ne? Man nimmt sich vor, oh, das muss ich unbedingt ändern, das mache ich ab jetzt immer so. Und dann kommt man aber auch drüber hinweg. Ja, richtige Veränderung braucht Zeit und Wiederholung. Aber ich habe unbedingt mitgenommen, hatte mich auch vorher schon ein bisschen mit der Glücksforschung beschäftigt, dass wirklich Menschen glücklich und zufrieden sind und ihr Gutsein auch ausleben können, im Kontakt mit anderen Menschen. Dass wir immer andere Menschen brauchen, damit es uns gut geht.
Ja.
Das nehme ich mit.
Deshalb wohnst du auch in einer WG?
Ja, jetzt gerade in einer sehr großen. Ja. Und zu Hause auch. Ja, ich habe mal während des Referendariats alleine gewohnt, die anderthalb Jahre. Fand das wirklich ausgesprochen langweilig. Und jetzt lebe ich wieder in einer großen 6er-WG. Die meisten davon sind berufstätig. Das finde ich gut. Das ist natürlich auch anstrengend, ja. Menschen sind immer auch irgendwie anstrengend, aber es überwiegt das Schöne und das Teilen von Erfahrungen und von Erlebnissen.
Ja, das ist ja auch eine Kernaussage des Buches, dass immer das Schöne häufiger vorkommt, aber leider halt manchmal das Schlechte überwiegt. Hm? Genau. Welche Stelle im Buch, da gibt es ja ganz viele kleine Geschichten, hat dich denn am meisten berührt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt spontan gar keine nennen. Ich hatte von vielen, auch von vielen Sozialexperimenten, die er genannt hat, schon mal gehört. Mhm. Ich habe auch einige Semester Psychologie belegt und man hört dann immer mal von solchen auch Gruppenexperimenten. Aber dass viele vom Grunde auf falsch durchgeführt worden sind und unter falschen Annahmen, das wusste ich so nicht. Und das hat mir viel Neues beleuchtet. Hm. Das fand ich sehr gut.
Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich, weil zum Beispiel die Stanford Prison Experimente und so, die schaffen sie auch bei uns allen in Ethikunterricht. Und wenn man da mal so drüber, also einen neuen Blick drauf bekommt, ist schon wichtig auch, ne?
Ja.
Dass man hier als Mensch halt mit falschen Annahmen durch die Gegend läuft.
Unbedingt. Und es ist super schwierig, Experimente sauber durchzuführen.
Ja.
Es ist ganz schwierig und da haben wir ja gehört oder gelesen, dass dann doch oft eingegriffen worden ist oder das gar nicht so stattfand, wie es dann beschrieben worden ist.
Hm. Stimmst du dem Autor denn zu?
Ich würde sagen, ja. Denn er hat ja alles, was er sagt, hat er feinsäuberlich wissenschaftlich begründet. Mhm. Das ist ja keine reine, ich stelle eine Theorie auf, sondern es ist durchaus so, ich gucke in ganz verschiedene Wissenschaftsbereiche, Biologie, Geschichte, Archäologie, Soziologie und belege sehr umfassend, dass ich der Meinung bin, dass die Menschheit eigentlich gut ist oder besser, als wir glauben. Und da stimme ich ihm durchaus zu. Das ist, am Anfang sagt er das ja auch, dass vor allem Menschen in der westlichen Zivilisation und im Besonderen Deutsche dem nicht zustimmen würden. Und das ist auch so. Mhm. Vor allem als Person aus Deutschland und Person, die sich mit der deutschen Geschichte gut auskennt, ist es ziemlich verwirrend, so etwas zu lesen, dass die Menschheit eigentlich gut sein soll. Weil wir alle wissen, zu was Menschen in der Lage sein können. Und das verneint er ja auch nicht. Mhm. Er zeigt durchaus auf, wie wirkmächtig Propaganda ist und wie schnell man auch Kleinkinder schon manipulieren kann, wie wichtig Gruppen sind und dass Gruppen in allererster Linie durch Abgrenzung von einer anderen Gruppe funktionieren. So definieren sich Gruppen. Das zeigt er alles auf und dennoch kommt er immer zu dem Fazit, wenn man die Menschen so sein lässt, wie sie sind, dann kann es alles sehr gut werden.
Ja, das hast du gerade gut erwähnt, auch dass er das ja alles belegt hat. Da gibt es ja ein ganzes Kapitel, glaube ich, mit feinsäuberlich aufgelisteten Quellenangaben am Schluss.
Ja. Und dann noch eine Frage, und zwar, was würdest du denn den ZuhörerInnen mitgeben? Irgendwie, ob du einfach was hast, was du gerne weitergeben würdest?
Also zum einen habe ich grundsätzlich vor, das Buch häufig zu verschenken und ganz viel Mundpropaganda zu betreiben. Ja, so habe ich es ja auch gelesen und das ist ein schöner, erfrischender Blick auf die Menschheit und sich zu trauen, sich auch eher dem Guten zuzuwenden. Es ist ganz einfach, einen Fokus auf was Schlechtes zu haben. Es ist ganz einfach, sich über Dinge aufzuregen und Dinge zu kritisieren und zu sehen, das hat die Person jetzt aber gemacht, damit bin ich gar nicht einverstanden, anstatt einen Perspektivwechsel einzunehmen und zu überlegen, was geht gerade in dieser Person vor. Und auch mehr, zum Beispiel, wenn wir Nachrichten schauen, darüber spricht er ja auch, Nachrichten sind immer schlechte Ereignisse. Hier ist Krieg, da ist das passiert, hier sind Menschen gestorben, hier haben wir eine Naturkatastrophe. Ja. Und es gibt auch so Seiten wie happynews.com, wo einfach von Grund auf nur gute Nachrichten stehen. Immer nur, was ist gerade gut passiert, welche Art ist doch noch nicht ausgestorben, wo hat jemandem geholfen. Ja. Und dass man sich auch wirklich mehr darauf konzentriert, sich mit den guten Dingen zu beschäftigen. Denn also man ist das, womit man sich beschäftigt. Irgendwo im Buch schreibt er auch, man ist der Teufel oder die Seite, die man füttert. Und wenn man sich selbst antrainiert, mehr auf das Gute zu achten, dann wird einem das auch gelingen.
Ja. Ja, ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, wenn man da langfristig dranbleibt, dann kann das schon einen verändern selbst auch.
Ja. Und ich habe mir notiert, ich möchte sein erstes Buch auch noch unbedingt lesen.
Ja.
Das kenne ich nicht. Das heißt Utopien für Realisten.
Ja.
Muss ich auch noch lesen. Ich bin sehr begeistert von seiner Perspektive und der Arbeit, die hinter dem Buch steckt.
Ja, da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin. Der ist ja auch dafür durch die ganze Welt gereist. Ich glaube, bis auf die Osterinseln und nach Polynesien und so. Also der hat schon sehr, sehr viel recherchiert. Ich glaube, 2 Jahre oder so.
Ja, muss man auch.
Genau. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit und deine Gedanken. Und ja, bis zum nächsten Mal, Vicky.
Ich bedanke mich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Zum Abschluss will ich jetzt nochmal betonen, dass die Ideen dieses Podcasts auf des Buches im Grunde gut basieren und mich im Zuge dessen ganz herzlich bei meiner Mama bedanken, die mir das zum Geburtstag geschenkt hat.
Ich möchte mich vor allen Dingen bei Kasimir bedanken, der mich in die Welt des Schneidens eingeweiht hat und mir Unterstützung geleistet hat beim Schneiden des Podcasts.
Genau, auch nochmal ganz herzlichen Dank an Vicky, die ja das Interview mit uns gemacht hat.
Und an Peggy, die uns die technischen Geräte bereitgestellt hat und auch uns die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt einen Podcast aufzunehmen.
Genau. Dann sind wir auch fertig für heute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Tschüss.